Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Grundgedanke ist simpel. Hass im Netz soll künftig schneller gemeldet werden und die Plattformen sollen mehr Verantwortung übernehmen. Erreichen will Justizministerin Christine Lambrecht das mit einem Instrument, das es bisher noch nicht gibt, einer Anzeigepflicht.
Ich will die Plattformbetreiber verpflichten, Offizialdelikte, also solche Taten wie zum Beispiel Volksverhetzung oder Mordbedrohungen, dass diese an die Ermittlungsbehörden gemeldet werden müssen.
Es gibt für die Pläne der SPD-Politikerin viel Zuspruch, aber nicht von Manuel Höferlin von der FDP.
Letztlich geht es ja nicht um die klar strafbaren Inhalte im Netz. Das, was diffizil ist, was wirklich schwierig ist, sind diese grenzwertigen Äußerungen von Menschen, die eben sehr nah an der Beleidigung sind, aber vielleicht noch nicht drüber. Was machen wir damit? Und da ist dann eben die Meinungsfreiheit, auch die politische Meinungsfreiheit in Deutschland möglicherweise gefährdet.
Ist dieser Einwand berechtigt? Und wie sollen die Provider bei Millionen von Kommentaren pro Minute zuverlässig unterscheiden, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was klar dagegen verstößt? Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin für Rechtspolitik in Berlin. Außerdem habe ich mich mit einer Kollegin und Buchautorin verabredet, die sich mit Syrien auskennt wie wenige andere, Christine Hellberg. Mit ihr will ich klären, ob die Gespräche über eine neue Verfassung unter dem Dach der Vereinten Nationen in Genf eine Chance für das Land sind oder einfach nur ein Feigenblatt für Diktator Assad in Damaskus. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, dem 30. Oktober. Ich bin Jasper Barenberg. Alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten will die Bundesregierung einsetzen, um noch konsequenter als bisher gegen Hasskriminalität, gegen Rechtsextremismus und auch gegen Antisemitismus vorzugehen. Dieser Gedanke verbindet sozusagen ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das die Koalition heute auf den Weg gebracht hat. In unserem Hauptstadtstudio hat sich das Gudula Geuter angesehen. Grüß dich, Gudula.
Grüß dich.
Fangen wir vielleicht mit dem Punkt an, der diesen wichtigen Punkt betrifft, der wachsende Hass im Netz. Seit 2 Jahren gibt es inzwischen das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder NetzDG. Das soll jetzt nachgebessert, verschärft werden, ergänzt um eine Anzeigepflicht. Wie soll das funktionieren? Was soll das bringen?
Also dieses NetzDG funktioniert ja so, dass sich Leute melden, zum Beispiel bei Facebook, wenn sie das entsprechende Formular irgendwo finden, was nicht so einfach ist, und dann hinweisen auf etwas, was ihrer Ansicht nach strafrechtlich relevant ist, was also gegen die bestimmten im NetzDG genannten Strafvorschriften verstößt. Dann gibt es da Clickworker bei Facebook oder sehr viel umfangreicher, die das auch sehr viel mehr machen, zum Beispiel bei YouTube, die das prüfen und dann gegebenenfalls eben zu dem Ergebnis kommen, ja, das ist rechtswidrig, das verstößt eben gegen diese Strafvorschriften. Das kann also Volksverhetzung sein oder kann aber auch Beleidigung sein, ist auch in der Liste mit drin. Und dann wird das gesperrt oder gelöscht. Das heißt, das liegt schon bei diesen Prüfstellen, dieses entsprechende Delikt in der Einordnung, wie das diese Untersucher da gemacht haben. Und das, was eben jetzt dazukommen soll, ist, dass sie das Ergebnis, wenn es denn positiv ist, ihrer Ansicht nach, weiterleiten an das Bundeskriminalamt. Da soll eine Zentralstelle eingerichtet werden. Das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und es ist jetzt auch die Rede von vor allem bei Morddrohungen und Volksverhetzung. Man sieht aber, vor allem bei heißt nicht nur. Frau Lambrecht hat bisher gesprochen von sogenannten Offizialdelikten. Das heißt, das sind solche Delikte, wo der Staatsanwalt von sich aus tätig werden muss.
Und bringt uns das einen wesentlichen Schritt voran? Ich habe vorhin gespielt einen O-Ton von einem FDP-Politiker, Höfelin, der sagt, das Problem sei doch, dass diese ganz klaren Fälle eigentlich, dass wir darüber gar nicht sprechen müssen, sondern dass in den allermeisten Fällen das Problem ist, dass die übergroße Zahl der Fälle eben Auslegungssache sind und dass da auch diese Anzeigepflicht dann nicht weiterhelfen wird.
Wenn man sich anschaut, was da alles stehen bleibt im Internet, dann ist bei den klaren Fällen, glaube ich, schon vieles gewonnen, wenn die wirklich alle zur Anzeige gebracht werden. Die Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja ganz grundlegend, bezieht sich überwiegend erstmal nicht auf die Anzeigepflicht, sondern an das Funktionieren generell. Ich habe ja eben gesagt, das sind im Zweifel überforderte Clickworker, die da Schnellprüfungen machen müssen. Und da sagen eben viele, und ich finde, in der Grundanlage hat das auch was für sich, das ist eine Rechtsumsetzung, die an sich Sache des Staates wäre. Das finde ich aber hier nicht so sehr das Problem, weil wir hier eben ja gerade einen Mechanismus haben, wo der Staat auch nochmal prüft. Das geht dann ans BKA, das geht dann gegebenenfalls an Staatsanwalt. Staatsanwaltschaften, idealerweise Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die es zum Teil auch schon gibt. Das heißt, dieses Problem mit den Privaten haben wir hier irgendwie auch. Ich finde es aber eine andere Dimension, als das grundsätzlich bei diesen Lösch- und Sperrverpflichtungen ist, wo wir ja auch das Problem haben, dass die Unternehmen im Zweifel motiviert sind, zu viel zu löschen oder zu sperren, weil es dafür keine Sanktionen gibt, umgekehrt schon. Das Problem schwieriger Beurteilung, das bleibt natürlich. Und das sehen wir an diesem Fall Künast, wo wirklich Dinge, die die meisten Leute, obwohl auch die meisten Juristen, eindeutig als Beleidigung sehen würden, trotz des schwierigen Kontexts der ganzen Geschichte, dass es eben ein Gericht gegeben hat, das gesagt hat, nö, das geht noch. Und daran sieht man, dass Auslegung natürlich ein weites Feld ist. Aber ich denke, auch das wird korrigiert werden.
Ein Stück Scheiße war da, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie man Renate Kühne, eines der netteren Beispiele. Was aber bleibt, wenn ich dir zuhöre, ist, dass wir jede Menge neue Staatsanwälte brauchen.
Ja, jede Menge neue Staatsanwälte, jede Menge BKA-Mitarbeiter in dieser Zentralstelle. Es wird immer hingewiesen auf den Pakt für den Rechtsstaat, wo je 2000 eingestellt werden sollen. Das, was ja eigentlich Ländersache wäre und was sicherlich auch dringend nötig ist, ob das solche zusätzlichen Aufgaben, die da in Massen dann auf die Justiz und auf die Polizei zukommen, dann auffängt, ist tatsächlich die Frage. Und die Frage ist eben auch nochmal, welchen Umfang das haben wird. Wir können vielleicht gleich nochmal sprechen darüber, dass es Strafrechtsverschärfungen geben wird. Da ist unter anderem die Beleidigung dabei, die im Internet qualifiziert sein soll, wie das Juristen nennen. Das heißt, eine schwerere Begehungsart sein soll im öffentlichen Raum, das heißt auch im Internet. Und dann ist die Frage, ob das dann auch darunter fällt, ob das dann vielleicht auch ein solches Offizialdelikt ist, das der Staatsanwalt von sich aus verfolgen muss. Und wenn wir solche Entwicklungen hätten, dann ist eben die Frage, ob anderes dafür hinten runterfällt. Also ob eine einfache Beleidigung dann einfach gar nicht mehr verfolgt werden kann, weil ich keine Staatsanwälte mehr dafür habe. Also das ist ein Problem der Umsetzung, eindeutig.
Und wenn es auf der Seite schwierig ist, du hast ja die Clickworker erwähnt, ist es auf der Seite der Provider auch schwierig? Man kann ja auch lesen, dass die sich versprechen, dass das alles irgendwann über Algorithmen automatisch gehen soll, aber das kann man sich bei diesen Delikten doch eigentlich gar nicht vorstellen, oder?
Nee, das kann man sich schwer vorstellen. Das eine ist, dass das im Übrigen ja auch etwas ist, was der Staat niemals dürfte, das über Algorithmen zu machen. Und dass man das dann von Providern verlangen würde, wäre auch irgendwie komisch. Das sind dann die Feinheiten der Rechtsdurchsetzung durch Private. Das aber nur am Rande. Nein, aber man weiß natürlich auch nicht, wenn man den Kontext nicht kennt, ob das jetzt ein Zitat ist, ob das eine Verfremdung ist. Also da werden Algorithmen so viel nicht weiterhelfen. Aber natürlich kann da einiges geschehen. Also bei Facebook gab es ja im mittleren dreistelligen Bereich im vergangenen Jahr überhaupt nur Meldungen, weil das Formular nicht auffindbar war. Facebook hat deswegen auch ein hohes Bußgeld aufgebrummt bekommen. Und da ist durchaus noch Luft. Da muss man erstmal über Algorithmen nicht reden, sondern da muss man einfach ein paar Leute einstellen.
Reden müssen wir auch, du hast es angesprochen, über Strafrechtsverschärfungen, die sozusagen begleitend geschehen sollen zu dem, was mit dieser Anzeigepflicht erreicht werden soll. Worüber reden wir da vor allem?
Da reden wir zum einen darüber, dass das Internet als öffentlicher Raum mit den Verbreitungsmöglichkeiten, mit den Vervielfältigungsmöglichkeiten, die es da gibt, eben eine besondere Gefahr birgt. Dass das nochmal auch eine andere Gefährdung für das Opfer zum Beispiel einer Beleidigung ist, als wenn das auf dem Schulhof passiert, wo das einfach ein begrenzter Personenkreis hört und damit ist Schluss. Und das soll, so ist wohl der Gedanke dahinter, Grund sein, hier eine Verschärfung vorzunehmen. Es ist bisher noch keine Rede vom Strafmaß. Die Taz schreibt, es sei wohl gedacht, bei der Beleidigung statt Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, dann bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe. Das kann man sich fragen, wie viel das bringt. Bei der Verleumdung zum Beispiel gibt es schon seit langem die öffentliche Verleumdung, die eben strenger bestraft wird, wo das wohl nicht viele Leute abhält davon, das zu begehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eher eine Frage der Verfolgung und wie Staatsanwälte davon erfahren. Ähnliches gilt dann zum Beispiel für das Cyberstalking, das heißt die beharrliche Verfolgung, eben auch das im Internet. Und es gibt aber noch ganz andere Strafrechtsverschärfungen. Das eine ist, was Kommunalpolitiker betrifft. Es ist so, dass Leute, die im öffentlichen Leben stehen, das sind also insbesondere Politiker, wenn üble Nachrede gegen sie geschieht, das wird strenger bestraft. Das ist etwas, was umstritten ist, ob man so einzelne Personengruppen herausheben soll. Das war umstritten vor allem im Nachgang der Böhmermann-Diskussion. Da ging es ja um Beleidigung eines Staatspräsidenten Erdogan. Aber auf jeden Fall ist das irgendwie ein Missverhältnis, dass de facto Kommunalpolitiker da praktisch nicht drunter fallen. Das ist einfach ein Ergebnis der Rechtsprechung. Und das soll geändert werden. Und noch eine weitere Strafrechtsverschärfung hat man da jetzt sozusagen, da hat man einfach die Stunde genutzt, das noch mit dazu zu nehmen. Nämlich es gab schon mal auch eine Verschärfung für Angriffe, tätliche Angriffe auf Rettungssanitäter. Und das soll nun auch gelten für Notärzte und anderes medizinisches Personal im Einsatz. Man sieht also Strafrecht hier wirklich als der Versuch, irgendwie diese Hemmungslosigkeit in den Griff zu kriegen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht.
Aber kannst du sagen, ob im Großen und Ganzen Übereinstimmung und Konsens in Berlin darüber besteht, dass das jetzt wesentliche Punkte sind, dass da kein großer Widerstand auf den Bundestag zukommt?
Wir sind ja bei vielem noch im Halbgaren. Also zum Beispiel, was das Strafrecht betrifft, da muss man überhaupt erst mal sehen, wie so ein Gesetzentwurf aussieht. Den will Christine Lamprecht für alles das, was ihren Bereich betrifft, das ist also NetzDG, Strafrecht und anderes, bis Ende des Jahres vorlegen. Im ganz Grundsätzlichen glaube ich dann nicht, dass das sehr umstritten wird im Bundestag. Die FDP zum Beispiel hat große Bedenken gegen das NetzDG, aber es geht ja hier um die Koalition und die Mehrheiten dort. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sich da noch zu sehr streitet im Kleinen. Interessant war heute ein Punkt in der Pressekonferenz. Es gab ja gerade eine Pressekonferenz von drei Ministern, nämlich nicht nur Christine Lamprecht und Horst Seehofer, also Justiz- und Innenminister, sondern auch Franziska Giffey, die Familienministerin, die mit dabei war, weil auch die Präventionsprojekte eine stetigere Finanzierung bekommen sollen. Und da wurde so zwischen den Zeilen klar, dass man durchaus noch darüber spricht, ob da vielleicht auch noch mehr passiert, als bis jetzt in dem Paket steht. Das könnte dann im Bundestag durchaus umstritten sein.
Militärisch stand Bashar al-Assad nach Jahren des Krieges gegen die eigene Bevölkerung schon kurz vor der Niederlage. Da schickte Russland Soldaten, Kampfjets und Raketen in ein Land voller Verwüstungen und unübersichtlicher Fronten, aus dem Millionen vor der Gewalt geflohen waren. Militärisch brachte das dem Regime die Wende. Jetzt aber will Präsident Putin in Moskau der Welt beweisen, dass er auch politisch für dauerhafte Stabilität sorgen kann.
Wir halten es für wichtig, den Syrern zu helfen, die Grundlagen für den Aufbau ihres Landes selbst zu bestimmen. Gerade deshalb wurde auf dem Kongress des Nationalen Syrischen Dialogs im vergangenen Jahr in Sotschi die Gründung des Verfassungskomitees vereinbart. Es ist dringend nötig, dass das Verfassungskomitee möglichst schnell seine Arbeit in Genf aufnimmt.
Heute ist es soweit. Unter dem Dach der Vereinten Nationen startet in Genf das Verfassungskomitee seine Beratungen. Läuft alles nach Plan, soll das Gremium eine politische Nachkriegsordnung ausarbeiten. Danach sollen dann Wahlen stattfinden. Kann das gelingen? Nach 8 Jahren Bürgerkrieg und mit einem Diktator in Damaskus, der sich wieder halbwegs sicher im Sattel fühlt? Ich habe Christine Hellberg vorhin am Telefon erreicht. Frau Hellberg, schön, dass wir ein bisschen reden können.
Ja.
Das Verfassungskomitee besteht ja aus 50 Delegierten des Regimes auf der einen Seite, 50 Delegierten der Opposition auf der anderen und dann noch 50 Delegierten aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, aus der Zivilgesellschaft. All diese Menschen beraten unter dem Dach der Vereinten Nationen. Das klingt ja zunächst einmal sehr vielversprechend. Sitzen in Genf denn alle an einem Tisch, die an einen Verhandlungstisch in dieser Sache gehören?
Man muss sich schon fragen, wen die syrische Opposition zum Beispiel noch repräsentiert. Das ist ja in erster Linie die nationale Koalition, die in der Türkei sitzt, die stark beeinflusst ist von der türkischen Regierung. Es ist ja auch die türkische Regierung gewesen, die verhindert hat, dass die PYD, die Partei der Demokratischen Union, also jene Kurdenpartei, die ein Viertel des syrischen Staatsgebietes quasi autonom regiert, dort mit am Tisch sitzt. Das wollten sie natürlich verhindern. Das ist das eine Problem. Diese Opposition befindet sich in einer Position der Schwäche. Ihr droht die Bedeutungslosigkeit und deswegen hat sie wenig Alternativen als jetzt, wenn der UN-Sondergesandte ruft, da nochmal hinzufahren und zu sagen, okay, wir reden hier auf jeden Fall, weil sonst versinken wir wahrscheinlich irgendwann tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit.
Wer fehlt denn? Wer könnte noch oder sollte eigentlich noch am Tisch mitsitzen?
Das Kernproblem ist, dass die Menschen in Syrien, also auch jene, die das Assad-Regime ablehnen oder die dem kritisch gegenüberstehen, sich nicht vertreten fühlen von dieser Opposition, weil sie auch sich als wenig zukunftsorientiert erwiesen hat. Eigentlich ist diese Opposition bis heute gefangen in den Ideologien der vergangenen Jahrzehnte, weil sie entweder dem arabischen Nationalismus frönt oder dem Islamismus. Das sehen wir ganz aktuell an den Vorwürfen übrigens gegenüber den Kurden, die entweder als Ungläubige bezeichnet werden dann oder als Separatisten. Das heißt, auch diese Opposition, dieser politischen Opposition ist nichts wirklich Nachhaltiges eingefallen in ihren eigenen Dokumenten, auch für eine solche Verfassung, die ja eigentlich auf Pluralismus gebaut sein müsste und in Syrien ein System schaffen müsste, in dem eben alle Volksgruppen, egal welcher Ethnie, egal welchen Glaubens, dort gemeinsam gut leben können. Aber so weit ist sie selber gar nicht gekommen, weswegen diese Opposition eben unter Aktivisten zum Beispiel, die mal demonstriert haben, oder jungen Leuten, die jetzt hier in der Diaspora sind, ganz wenig Glaubwürdigkeit nur genießt.
Und liegt das daran, dass Russland diesen Prozess entscheidend mitgesteuert hat und andere Akteure in der Region, oder dass gar Assad das so weit hat steuern können, dass es quasi eine Runde ist, die ihm ganz gut zu Pass kommt?
Ich denke, aus Sicht Assads sind diese 50 Oppositionsvertreter jetzt nicht Menschen, mit denen er grundsätzlich gerne reden wollte. Also das ist schon eine politische Vertretung, die ja auch im Land natürlich diese Gebiete mal kontrolliert hat. Es waren ja weite Teile des Landes, die vorübergehend oppositionell kontrolliert waren. Das Problem ist, dass dieser bewaffnete Aufstand sich ja radikalisiert hat. Er hat sich islamisiert. Wir sehen ja jetzt, dass die Überreste dieser Aufständischen an der Seite Erdogans im Nordosten Kurden massakrieren, also jetzt überspitzt formuliert. Das heißt, da ist natürlich wirklich nicht viel übrig von dem Geist der Revolution damals. Das ist immer noch, sind Überreste der Freien Syrischen Armee, die sich mal gegründet hat aus Deserteuren, die den Schießbefehl verweigerten, auf friedliche Demonstranten. Und das, was jetzt dabei rausgekommen ist, sind zum Teil dschihadistische Mördertruppen, die da jetzt ihre eigenen Landsleute eben umbringen. Und das ist natürlich, trägt alles dazu bei, dass dieser Aufstand und diese Revolution, die jetzt nur noch vertreten wird von dieser Opposition in der Türkei, zunehmend an Glaubwürdigkeit verloren hat, auch unter den Syrern, die sagen, also wir wollen gerne was anderes, aber ihr seid jetzt nicht die Alternative für uns.
Das heißt, Sie sehen da zunächst einmal ein wichtiges Glaubwürdigkeitsproblem, was die Beteiligung der politischen Opposition angeht. Nun soll dieses Gremium eine neue Verfassung, eine neue politische Ordnung, wenn man so will, für das Land ausarbeiten. Das Regime von Assad ist ja ein Regime der Sicherheitskräfte, eine Diktatur. Kann daraus so etwas wie ein demokratischer Rechtsstaat werden?
Nein, aus einer neuen Verfassung erwächst kein demokratischer Rechtsstaat, denn Syrien hat bereits eine Verfassung und in dieser Verfassung steht in Artikel 1, dass Syrien ein demokratischer Staat sei und auf politischem Pluralismus gebaut sei. Das heißt, wir sehen, was auf dem Papier steht, hat nichts mit der Realität zu tun. Dieses Regime hat ja in Wirklichkeit sämtliche staatlichen Institutionen des Landes, also die Justiz, die Verwaltung, das Parlament, auch die Regierung, das Kabinett der Minister für sich vereinnahmt. Überall sitzen Menschen, die diesem Regime loyal verbunden sind. Wenn jemand eine kritische Entscheidung trifft, ist er demnächst nicht mehr in dieser Position. Das bedeutet, diese Institutionen dienen eben nicht dem Bürger, sondern dem Machterhalt des Regimes und daran wird eine neue Verfassung gar nichts ändern. Und das Kernproblem ist, dass Assad genau weiß, sobald er ein kleines Zugeständnis macht und ein echtes Zugeständnis, also zum Beispiel die Geheimdienste in ihrer Macht einschränkt oder wirklich andere Parteien zulässt, und zwar nicht so wie bisher, sondern eine echte Alternative bietet oder den Menschen wirklich die Möglichkeit bietet, frei zu diskutieren, der Presse mehr Freiheit gibt, sobald er so ein Zugeständnis macht, dann bröckelt seine Macht und das würde wahrscheinlich zum Zusammenbruch seiner Herrschaft führen, weil die nun mal auf Angst gebaut ist und auf Loyalität gebaut ist. Und wenn Menschen keine Angst mehr zu haben brauchen, dann ist dieses Regime sehr schnell Geschichte.
Kommt ja noch hinzu, Frau Hellberg, wenn ich es richtig sehe, dass Assad ja aus einer Position der Stärke seinerseits verhandeln kann, weil er weite Teile des Landes dank der Hilfe aus Russland zum Beispiel wieder kontrolliert. Wer oder was sollte ihn also in diesem von den Vereinten Nationen unterstützten Verfahren zu Zugeständnissen derart zwingen, wie Sie sie gerade beispielhaft genannt haben?
Genau, es gibt aus Sicht des Regimes überhaupt keinen Grund, Macht abzugeben. Das hat Assad all die Jahre nicht gemacht, als es für ihn ja durchaus auch mal eng wurde. Immer hat er auf den militärischen Sieg gesetzt und das war sehr erfolgreich, weil er hatte die Unterstützung Russlands und des Iran. Das ist das, was er brauchte und deswegen kann er jetzt natürlich seine Delegation nach Genf schicken und sagen, hier, wir sind mal großzügig, wir machen hier ein kleines Zugeständnis und dort ändern wir irgendwas an einer Formulierung in einer Verfassung. Aber das ändert, wie gesagt, gar nichts an den Verhältnissen im Land. Der einzige Grund, warum das Regime jetzt solche Zugeständnisse, solche vermeintlichen Zugeständnisse machen könnte, ist die Hoffnung, international rehabilitiert zu werden. Und das ist ja genau der Plan von Russlands Präsident Putin, der ja Assad an der Macht gehalten hat, der aber nicht genug Geld hat, um dieses Regime nachhaltig zu stabilisieren. Das heißt, Putin braucht den Westen und die Golfstaaten, damit diese ihre Beziehungen zum Regime normalisieren, die Sanktionen aufheben und den Wiederaufbau finanzieren. Und genau dafür braucht er irgendetwas, was aussieht wie eine politische Lösung. Und dieses Verfassungskomitee ist ein wichtiger Baustein in dieser Strategie. Und Europa wäre gut beraten, vor allem der Außenminister Heiko Maas, wenn es darauf nicht hineinfallen würde. Denn in Wirklichkeit ändert sich eben nichts daran. Und geflüchtete Syrer können auch nicht schneller zurückkehren mit einer neuen Verfassung in Syrien. Denn für wirkliche Veränderungen, sprich auch wirklich demokratische Wahlen, braucht man eben erstmal Pressefreiheit und staatliche Institutionen, die dem Bürger dienen und nicht dem Machterhalt des Regimes.
Und wenn wir gleich noch über Europa reden und möglicherweise auch die Bundesregierung, vorher noch meine Frage, warum spielen die Vereinten Nationen denn dieses Spiel mit, das ja so durchschaubar scheint?
Wir haben ja 3 UN-Sondergesandte, die gescheitert sind an diesem Konflikt, die jeweils gegangen sind und sich beim syrischen Volk entschuldigt haben dafür, dass sie diesen Konflikt nicht lösen konnten. Wir hatten von Anfang an ein Missverhältnis, weil das Regime immer alles hatte, was es brauchte, um militärisch diesen Konflikt zu gewinnen und die Gegenseite eigentlich immer nur appellieren konnte oder zwar die rhetorische Unterstützung aus dem Westen hatte, aber eben nicht am Boden tatsächlich etwas entgegenzusetzen hatte. Das heißt, aus diesem Ungleichgewicht der Kräfte konnte nie wirklich ein Kompromiss entstehen. Denn das Assad-Regime hat immer seine Leute nach Genf geschickt und gesagt, tut mal so, als würdet ihr hier Kompromisse anbieten oder als wärt ihr gesprächsbereit. Aber in Wirklichkeit war Assad zu keinem Zeitpunkt bereit, auch nur einen Zentimeter sich zu bewegen. Wenn Sie mit ehemaligen UN-Sondergesandten sprechen, dann bestätigen die ihn genau das. Das war der Frust dieser Sondergesandten. Und Herrn Petersen ist es jetzt immerhin gelungen, dieses Komitee endlich mal aufzustellen mit den 150 Syrern. Das ist ja auch positiv, wenn die sich hinsetzen und über Verfassung sprechen. Ich will das gar nicht ganz kleinreden, aber es ist eben nicht Teil einer politischen Lösung, weil der Konflikt eben schon militärisch entschieden ist.
Und wenn Sie jetzt also davor warnen, dass Europa darauf hineinfällt, auf diese Chimäre, die da vonstatten geht in Genf, was heißt das konkret? Warnen Sie die Bundesregierung, warnen Sie Europa davor, das zu tun, was Russland beispielsweise jetzt erwartet, nämlich dass sich der Westen, dass sich Europa engagiert für den Wiederaufbau und da viel Geld locker macht?
Davor warne ich, weil der Wiederaufbau, wie das Assad-Regime ihn plant und auch ja zum Teil umsetzt, nur dazu dient, die eigenen Anhänger zu belohnen und Feinde zu bestrafen. Es gibt ja Gesetze, mit denen Menschen enteignet werden. Und das Signal, das Assad aussendet, auch gerade an die Syrer, die in Europa leben, ist ja ganz klar, wir wollen euch nicht zurückhaben. Ihr seid hier gar nicht willkommen. Ihr stammt aus Regionen, die mal oppositionell kontrolliert waren. Das heißt, ihr steht unter Generalverdacht. Es werden Menschen festgenommen, es verschwinden Menschen, die zurückkehren. Und Menschen verlieren ihr Eigentum durch diese Gesetze, die es eben dem syrischen Staat ermöglichen, Menschen zu enteignen, wenn sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ihr Eigentum nachweisen können. Das bedeutet aus europäischer Sicht, dass wir unsere Interessen überhaupt nicht durchsetzen können, indem wir dieses Regime jetzt auch noch belohnen, wenn wir Wiederaufbau finanzieren. Denn die Syrer können eben so lange nicht zurückkehren, wie dieses Regime an der Macht ist. Und eigentlich ein Wiederaufbau unter dieser Prämisse dient nur der Verfestigung genau jener Strukturen, die die Syrer ja einmal haben fliehen lassen aus Syrien. Und deswegen sollten wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht tun.
Aber was bleibt dann, Frau Hellberg? Wir erleben in diesen Tagen eine intensive Debatte um eine Initiative der Verteidigungsministerin, um Pläne für eine international gesicherte Schutzzone im Norden, wo die türkischen Streitkräfte aktiv sind. Gleichzeitig sind sich alle im Grunde einig, Europa hat sich selbst zum Zaungast degradiert in den vergangenen Jahren. Die Kosten für den Wiederaufbau und eine mögliche Beteiligung daran, das galt immer so als letzter Hebel, doch noch irgendwie Einfluss zu nehmen. Welche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen in unserem Sinne, mit unseren Interessen, bleibt denn am Ende?
Ich glaube, Europa hat keinen Einfluss mehr auf die Nachkriegsordnung in Syrien. Die gestaltet Wladimir Putin sehr erfolgreich. Putin hat es mit großer Schlauheit verstanden, die Strippen so zu ziehen im Hintergrund, dass alle ein bisschen bekommen und alle am Ende zufrieden damit sind. Und dass Assad in seiner Rolle als unangefochtener Herrscher da in Damaskus mit Unterstützung natürlich, die er braucht von außen und auch im Inneren, also von Milizen, von Geschäftsleuten in erster Linie, dass er in der Lage ist, dieses gesamte Staatsgebiet wieder zu kontrollieren. Die Tatsache, dass Herr Herr Putin den Westen braucht für den Wiederaufbau, bedeutet nicht, dass er das Geld nicht auch woanders kriegen kann, zum Beispiel in den Golfstaaten, die sehr viel pragmatischer nach Damaskus blicken und ja auch dort schon vereinzelt wieder ihre Botschaften eröffnen.
Was sich also abzeichnet, müssen wir dieses bittere Fazit ziehen, ist eine Nachkriegsordnung, bei der das Regime so bleibt in wesentlichen Teilen, wie es ist, bis auf ein paar kleinere Zugeständnisse und wo wir keinerlei Einfluss mehr darauf haben können, wie sich die Dinge dort entwickeln.
So sieht es zum jetzigen Zeitpunkt aus. Das Dramatische ist ja, dass wir jetzt eigentlich noch in Idlib eine Schlacht vor uns haben mit 3 Millionen Zivilisten, die dort festsitzen, die dort nicht fliehen können, die drohen, über die Türkei auch wiederum Europa zu erreichen und wir dort die gleichen Fehler wiederholen wie schon 2015, indem wir die Menschen nicht im Land schützen. Also wir versäumen es, die Syrer im Land zu schützen. Wir versäumen es, den Syrern in den Nachbarländern Perspektiven zu ermöglichen, damit sie im Libanon, in Jordanien, in der Türkei würdevoll leben können. Und wir versäumen es dann eben auch, einen Teil dieser Geflüchteten per Kontingent oder Resettlement-Programm gerecht in Europa zu verteilen. All diese Versäumnisse drohen sich zu wiederholen, sodass wir am Ende wieder mit einer sogenannten Flüchtlingskrise enden, statt dass wir mal aktiv Migrationspolitik gestalten und Verantwortung für die Syrer übernehmen, die jetzt noch im Land sind, die ja lieber dort bleiben würden. Aber solche Schutzzonen, wie sie auch Frau Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen hat, die machen durchaus Sinn. Die sind natürlich nun sehr spät und die Europäer haben ja in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht bereit sind, gemeinsam so etwas zu entwerfen und auch Verantwortung zu übernehmen, weil sie eben eigentlich nur reagieren auf das, was andere Leute sich ausdenken und auch nicht in der Lage sind, eine gemeinsame europäische Außenpolitik zu formulieren. Das krankt ja schon mal daran. Und die 3 Länder, die eigentlich gefragt gewesen wären, Deutschland, Frankreich und England, haben es eben auch nicht fertiggebracht im Nordosten. Umso schwieriger wird es sein in Idlib. Und am Ende ist Europa eben wieder betroffen von den Folgen dieser Syrien-Krise, in der wir aber selber außenpolitisch handlungsunfähig geworden sind.
Das war der Tag im Deutschlandfunk für diesen Dienstag. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.